Und ein wahnsinniger Benefit ist natürlich einfach, dass ich mir sehr zeitnah Feedback zu verschiedenen Aufgaben einholen kann und es enorm ökonomisch ist.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei tolle Gäste hier haben. Hendrik Haferkamp ist Lehrer und Koordinator für Digitalität am Evangelischen Stiftsgymnasium Gütersloh, Leiter des VK Kiva. Was das genau bedeutet, packen wir in die Shownotes, und Mitgründer von Fellowfish, einem KI-Feedback-Tool, das sicherlich einige hier auch kennen. Und Kira Weber ist Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Hamburg. Und heute geht es um ein Thema, das gerade viele in Schule und sicherlich auch Hochschule umtreibt, nämlich Feedback durch künstliche Intelligenz. Und ich freue mich sehr, dass wir euch zwei als Gäste hier haben. Und ich habe euch jetzt ganz kurz vorgestellt, aber es ist viel schöner, nochmal von euch zu hören, wer ihr seid und was ihr macht. Deswegen, bevor wir loslegen, stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Hendrik, du zuerst und dann Kira.
Ja, vielen Dank, liebe Diana. Also, du hast ja schon ganz viel über mich gesagt. Lehrkraft in Gütersloh an einem Gymnasium, was sehr digital affin ist und als vielleicht digitale Vorreiterschule gelten kann. Und das hat mich wirklich mit dem Thema KI auch tatsächlich zusammengebracht. Als unser Schulleiter vor 6, 7 Jahren aus dem Silicon Valley kommend nach Gütersloh gekommen ist, hat uns das gepackt, das Thema, und hat mich jetzt auch nicht mehr wieder losgelassen. Und da war es dann ein schöner Zufall, dass Doris Wessels mich ins VK Kiva geholt hat, wo ich jetzt als Co-Leiter den schulischen Bereich vor allen Dingen betreue. Und da habe ich dann auch meinen Co-Gründer Malte Hecht kennengelernt, mit dem ich zusammen Fellowfish gegründet habe, und mache ja auch noch so einen Podcast zusammen mit Benedikt Wischnewski, der sich auch um das Thema KI dreht, Kompass KI. Also ich bin auf ganz vielen Hochzeiten unterwegs.
Okay, dann würde ich mal weitermachen. Ja, von mir auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Genau, ich bin Professorin hier an der Universität Hamburg, bin im Bereich berufliche Bildung und lebenslanges Lernen und beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Feedback. Also seit ungefähr 10 Jahren, würde ich sagen, bin ich so dabei und habe früher viel zum Thema videobasiertes Feedback gemacht, also wo ich mit Studierenden Videos geguckt habe und dann haben sie sich reflektiert und gegenseitig Feedback gegeben, und wir haben immer auch versucht, viel mit Expertinnen-Feedback zu arbeiten. Das war immer sehr, sehr schwierig, weil einfach wenig Ressourcen sind. Das kostet unfassbar viel Zeit. Und da wurde ChatGPT released und ich dachte, ah, cool, das wäre doch eine gute Möglichkeit, jetzt tatsächlich ein bisschen, ja, ökonomischer Feedback zu geben, und fand das einfach ganz spannend, mal zu gucken, was kann denn das eigentlich? Und bin da so ein bisschen in dieses Thema KI-Feedback reingeschlittert und beschäftige mich damit jetzt so seit, ja, jetzt auch schon 4 Jahren, würde ich sagen, genau. Das vielleicht dazu.
Super spannend. Da werden wir nachher noch ganz viel drüber sprechen, da bin ich mir sicher. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde uns erstmal interessieren, wie setzt ihr KI bei euch eigentlich ein im Unterricht beziehungsweise in der Lehre? Hendrik, vielleicht fängst du mal an, wie du KI oder Feedback und KI im Unterricht einsetzt.
Wir nutzen KI bei uns in der Schule tatsächlich sehr, sehr vielfältig und sehr regelmäßig, weil wir gemerkt haben, dass das unglaublich lernförderlich ist für die Schülerinnen und Schüler. Das können eben spezielle Feedback-Apps wie Fellowfish sein, aber wir nutzen zum Beispiel auch die KI-Suite von Phobos und richten da sozusagen auch KI-Agenten oder KI-Assistenten ein, mit denen unsere Schülerinnen und Schüler dann gemeinsam lernen können. Also das ist im Prinzip wirklich eine ganz bunte Mischung von Bild- und Textgenerierung über regelmäßig sich Feedback abholen. Und das machen wir tatsächlich wirklich sehr häufig im Unterricht.
Und Kira, wie ist es bei euch an der Hochschule?
Also vielleicht generell an der Hochschule kommt es jetzt ein bisschen, aber es gibt immer noch viele Lehrende, die sich gar nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Und ich versuche das aber tatsächlich sehr gezielt, jetzt auch schon länger, auch sehr divers einzusetzen. Also wirklich von einfach mal, frag doch mal KI, was die dazu sagen würde, hin zu, ich mache dann immer sowas, Schreiben mit KI, wie kann ich jetzt KI nutzen, dann wenn ich Abschlussarbeiten schreibe oder Hausarbeiten, wie kann mir das helfen? Und ich habe im letzten Jahr dann auch ein Projekt durchgeführt mit Zukunft Digital, wo die Studierenden gemeinsam mit Lehrkräften an so KI-Projekten gearbeitet haben und ganz konkrete Produkte im Endeffekt entwickelt haben dann für die Schule. Also schon noch mal ein bisschen größer. Und generell versuche ich immer wirklich einfach viel darüber zu diskutieren, viel zu gucken, wie kann ich es nutzen, wie kann ich es auch nicht nutzen, was sind eben ja Herausforderungen auch dabei beim Umgang damit. Genau, das mache ich so quasi in allen meinen Seminaren irgendwie so querliegend.
Ich finde es super spannend, schon mal zu hören, wie ihr alle so damit arbeitet. Übrigens, ganz leise Side-Note hier von mir. Normalerweise sitzt Judith hier an meiner Stelle. Heute bin ich dabei, sind ja auch aus dem Phobis-Team und darf heute auch ein paar Fragen stellen. Und die erste, die ich gern fragen würde, ist mit einem Schritt zurückgegangen, bevor wir weiter über KI reden. Was denn eigentlich gutes Feedback für euch bedeutet? Also wie ihr das definieren würdet. Kira, da würde ich gern mit dir anfangen, was aus Forschungssicht so ein bisschen vielleicht Kennmerkmale sind, was für dich vielleicht auch gutes Feedback persönlich ausmacht. Und dann natürlich daran geknüpft die Frage, was ein Sprachmodell überhaupt leisten kann und was vielleicht auch nicht.
Ja, genau, spannende Frage. Und ich habe ja schon gesagt, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Feedback. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, es ist sehr komplex. Also gutes Feedback ist wirklich vielschichtig. Und wir haben so ein Modell aufgestellt, wo wir gesagt haben, oh, erstmal muss ein gutes Feedback wirklich sehr konkret sein, auf eine spezifische Situation bezogen. Es muss aktivierend sein. Also ich muss irgendwie auch Fragen stellen, in so einen Dialog reinkommen, zum Nachdenken anregen. Es muss natürlich korrekt sein. Und vor allem auch empathisch. Und dann natürlich aber auch noch auf verschiedenen Ebenen. Also ich kann Feedback geben zu einer Aufgabe. Was am besten funktioniert, ist selbstregulatives Feedback, also eher auf so einer Metaebene zu arbeiten. Und genau, das ist ganz spannend, da zu überlegen, was kann jetzt KI und was kann es nicht. Und KI kann tatsächlich sehr gut, es ist ja ein Sprachmodell, also zum Beispiel Text überarbeiten, irgendwie, wenn man sagt, oh, wie könnte meine Struktur sein in der Hausarbeit, eben auch personalisiertes Feedback geben. Und ein wahnsinniger Benefit ist natürlich einfach, dass ich mir sehr zeitnah Feedback zu verschiedenen Aufgaben einholen kann und es enorm ökonomisch ist. Also wir haben da ja auch Studien zu gemacht und festgestellt, ja, Menschen brauchen für schriftliches Feedback zu einer kleinen Aufgabe so 20 Minuten und die KI macht das in ein paar Sekunden. Das ist natürlich schon enorm. Ich glaube, da liegt ein großer Benefit, einfach, dass man es immer als Möglichkeit hat, so als Sparring-Partner zu nutzen und sich immer Feedback einzuholen zu bestimmten Dingen. Genau, und wo es aber eben natürlich nicht so hilfreich ist, ist dann so bei diesem Faktor wirklich den Menschen dahinter zu sehen. Also das wissen wir ja auch, ich mache ja auch viel zum Thema Gesundheit und wir Menschen brauchen ja auch dieses Gefühl, ich werde da wirklich als Mensch gesehen und da ist jemand, der nimmt sich auch die Zeit vielleicht, mir dieses Feedback zu geben. Und das ist ein großer Faktor, glaube ich, den wir nicht unterschätzen sollten. Also diese, naja, Vorstellung, wenn ich da als Schüler sitze, oh, meine Lehrkraft nimmt sich halt die Zeit, mit mir in so ein Feedbackgespräch zu gehen. Oder ich sehe das auch bei meinen Studierenden. Die schätzen das sehr, dass ich dann mir die Zeit nehme, mit denen zu reden. Und da ist nochmal eine andere Komponente drin, die KI eben nicht bedienen kann. Und auch gerade dieser Punkt zum Beispiel, wir sitzen gegenüber, da sitzt jemand und ich kann die Körpersprache lesen, kann gucken, okay, wie geht es der Person gerade damit und kann das immer so ein bisschen justieren. Das kann KI im Endeffekt dann auch nicht leisten.
Apropos, was KI nicht so leisten kann gegebenenfalls, wie siehst du denn auch die Kritik an Feedback durch KI? Also zum Beispiel, dass das Feedback, das dann ausgegeben wird, nicht immer gleich ist, weil es natürlich auf einem Wahrscheinlichkeit beruhendes System ist, dass dann entsprechend unterschiedliche Antworten kommen auf eigentlich dasselbe Ergebnis, das man eingegeben hat oder das man prüfen lassen wollte. Wie siehst du das?
Das finde ich gerade super spannend, weil wir haben eine Studie dazu durchgeführt, wo wir uns angeguckt haben, Unterschied zwischen KI und Expertenfeedback. Wir haben bei den Expertinnen viel mehr Varianz. Also das ist tatsächlich so. Also genau dieser Punkt. Ja, das ist immer ein bisschen anders, aber bei Menschen ist es doch auch immer anders. Also ich meine, wenn wir in die Schule gucken, keine Lehrkraft gibt dasselbe Feedback. So, das heißt, von daher dieser Punkt, den würde ich echt ausklammern, weil das KI, die KI eigentlich sogar das konstantere Feedback gibt. Genau, schwierig wird es natürlich so ein bisschen bei diesem Halluzinieren und also es gibt so einen schönen Artikel, ChatGPT is only good for experts. Ich finde das einfach, das passt so gut, weil ich eigentlich auch nur das gut nutzen kann, wenn ich schon ein bisschen Wissen habe. Also wenn ich auch weiß, okay, das, was die mir da erzählt, das stimmt oder das stimmt eben auch nicht. Ich muss das beurteilen können und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir damit arbeiten, eben dann auch Schülerinnen oder bei mir jetzt Studierende zu befähigen, das einfach beurteilen zu können, was die KI mir da erzählt, stimmt oder stimmt nicht. Andererseits haben wir es auch wieder bei Menschen. Ne? Wir Menschen sind auch nicht unfehlbar. Auch wir erzählen vielleicht manchmal was, was gar nicht stimmt.
Ja, vielen Dank. Ich finde es tatsächlich auch nochmal spannend, das hattest du ja auch zu Beginn bei deinen Kriterien gesagt, dass ihr Wert drauf legt, dass die KI empathisch reagiert. Ne? Und auch das, wie du ja richtig gesagt hast, ist nicht unbedingt, was menschlich gegeben sein muss, je nachdem, wie man vielleicht auch zu dem Schüler, der Schülerin steht, wie viel Sympathie mitschwingt und so weiter. Insofern ganz, 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 ganz spannend. Hendrik, an dich gefragt. Würde mich natürlich auch noch mal interessieren, was du als Lehrer beschreiben würdest als gutes Feedback.
Ich kann mich erstmal natürlich anschließen an das, was Kira gesagt hat. Das ist alles, glaube ich, für Lehrkräfte total relevant und lässt sich, glaube ich, auch gut für Lehrkräfte adaptieren und anwenden. Was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass Feedback ja gar nicht per se lernförderlich ist. Also ungefähr 30% aller Feedback-Interventionen sind sogar schädlich und führen dazu, dass Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt besser lernen. Und da muss man sich natürlich fragen, okay, was kann denn alles schieflaufen eigentlich beim Feedback im Klassenzimmer? Und da ist ganz oft so, dass man vielleicht dann als Lehrkraft manchmal dazu neigt, das Feedback auf die Person zu beziehen, nicht so sehr auf die Sache. Das hast du gut gemacht oder du bist begabt oder du bist faul. Und das sind so teilweise selbstwertankratzende Äußerungen, die eben eher zu so einer Abwehrhaltung vielleicht auch bei Schülerinnen und Schülern führen. Das heißt, ich muss eigentlich zwischen Person und Arbeitsprodukt strikt trennen und muss eben ein Feedback geben zu der Aufgabe oder zu den Lösungsstrategien. Und das Zweite ist, dass im Prinzip so ein Häkchen, so ein Gut oder ein Aufkleber, wo ein Daumen hoch zu sehen ist, das sind eben im Prinzip Low-Information-Feedback-Geschichten, die den Status quo sich anschauen, aber die eben auch nicht dazu anregen, zu überlegen, welche Fehlkonzepte liegen jetzt vielleicht hier diesem Fehler zugrunde oder mit welcher Strategie lässt sich das jetzt beheben? Das heißt, wir brauchen im Prinzip eigentlich High-Information-Feedback und nicht so ein kurzes Gut. Und das Dritte, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Feedback für Schülerinnen und Schüler wie so ein Navigationsgerät sein muss. Das heißt, die müssen im Prinzip erkennen können, wo sie stehen und vor allen Dingen, wie sie sozusagen diesen nächsten Schritt gehen können, um dann vielleicht diesen Zielzustand zu erreichen. Also sie müssen im Prinzip in dieses Feed-Forward kommen. Sie brauchen eine Anleitung, welche die nächsten Handlungsschritte sind, die sie gehen müssen, um sozusagen diese Lücke zum Lernziel zu schließen. Und ich glaube, das sind so drei Dinge, die Lehrkräfte in ihrem Unterricht unabhängig von KI berücksichtigen können.
Und wie gut lässt sich oder wie lässt sich das dann deiner Meinung nach mit KI gut abbilden? Du hast ja vorhin gerade auch kurz erwähnt, so ein bisschen, wie ihr in Schule mit KI arbeitet. Da hast du auch Assistenten erwähnt. Spielt das dann da auch eine Rolle? Also wie setzt ihr das dann um bei euch?
Ja, ich glaube, das lässt sich mit KI tatsächlich ganz gut bewerkstelligen. Man kann ja diese Assistenten oder eben diese KI-Feedback-Tools ja auch so einstellen, dass sie eben keine Lösungen verraten, sondern eben tatsächlich nur Hinweise auf die nächsten Handlungsschritte geben. Das Gute ist ja, dass diese Assistenten und auch die KI-Systeme keine Informationen haben über die Schülerinnen und Schüler. Die wissen also nicht, welche Person jetzt vor ihnen sitzt und können da relativ unabhängig und ohne Bias sozusagen drauf reagieren. Und für viele Schülerinnen und Schüler ist es tatsächlich auch entlastend. Kira sprach ja von dieser empathischen Haltung. Und das kann man natürlich diesen KI-Systemen auch einimpfen, dass sie eben empathisch sein sollen, dass sie auf die Sache reagieren sollen, dass sie keine Lösung verraten sollen. Und damit sind das im Prinzip schon ganz gute Lernbegleiter, die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, eben ihre nächsten Lernschritte zu gehen.
Ja, super spannend. Jetzt haben wir viel über Feedback und die Wirkung von Feedback gesprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn wir mal an die Rolle der Lehrkräfte, der Lehrenden denken. Da ändert sich ja auch ganz viel, wenn auf einmal so ein technisches System so ganz, ganz wichtige Aufgaben potenziell übernehmen kann. Und Kira, was ist denn aus deiner Sicht in der Hochschullehre, wie verändert sich denn die Rolle der Hochschuldozentin oder der Lehrenden in der Uni, wenn KI solche Aufgaben übernehmen kann?
Also ich finde ja, das ist eine total tolle Chance, dass wir Dinge so ein bisschen auslagern, also dass wir sagen, oh, arbeite doch mal ein bisschen mehr hier mit der KI, frag doch mal nach, geh da in den Dialog rein. Also diese Ideen jetzt wirklich so ein bisschen als Sparring-Partner zu nutzen. Und generell finde ich ja, sollten wir sowohl hier als Lehrenden der Hochschule als auch als Lehrkräfte an der Schule weggehen von dieser Idee als Wissensvermittler. Das ist irgendwie gar nicht mehr so, das passt gar nicht mehr eigentlich zu der aktuellen Zeit. Wir sind ja in so einer Zeit, die sehr, sehr schnelllebig ist. Wir haben so viel gesellschaftlichen Wandel und worauf wir Schüler und Studierende vorbereiten müssen, ist irgendwie damit auch umzugehen und mit Unsicherheiten auch umgehen zu können und sich immer wieder eigentlich Dinge neu aneignen zu können. Also das heißt, wir müssen viel mehr befähigen, selber zu lernen, sich selber Dinge zu erschließen und weggehen von dem, ich erzähle jetzt, wie das ist. So, das funktioniert einfach nicht mehr. Und genau, da finde ich, ist wirklich eine große Chance drin, wenn wir sie denn nutzen, dass wir sagen, wir sind wirklich eher so Lernbegleiter, Lerncoaches und vor allem sind wir auch einfach da als Menschen. Ich sehe das ganz, ganz doll und ich mache das auch ganz viel bei mir in der Lehre, dass ich zum Beispiel einfach auch anbiete, mit jedem Studierenden mal einen Kaffee trinken zu gehen, wo es auch um persönliche Themen geht. Also wo die auch einfach, ne, das ist, wir wissen das auch, Studierende und Schülerinnen und Schüler, die strugglen, die haben psychische Probleme, da sind viele Unsicherheiten da. Und das ist total wichtig, sich da mal hinzusetzen und zu sagen, ich sehe das und ich höre das und ich bin da und habe vielleicht nicht die Lösung, aber zumindest kannst du mit mir darüber reden. Und ich glaube, das müssten wir eigentlich viel mehr machen, also viel mehr auf diese ja sozioemotionale Ebene gehen, genau, uns als Menschen irgendwie mehr begegnen. Und dafür ist oft so wenig Raum, wenn wir immer versuchen, jetzt alles Fachliche da unterzubringen. Und ich wollte noch mal sagen, ich habe in meinem einen Seminar nämlich tatsächlich auch Fellowfish verwendet und habe den Studierenden quasi gesagt, hier, holt euch doch mal Feedback ein erstmal. Und dann konnte ich mir die Zeit nehmen und konnte mit jedem einzelnen Studierenden noch mal persönlich auch reden über die Arbeit. Und das fand ich auch total cool. Also das hat total gut funktioniert irgendwie, dass die quasi in der Zeit damit gearbeitet haben und dann auch schon so ein bisschen vorbereitet in dieses Feedbackgespräch gegangen sind mit mir und ich dann nochmal sagen konnte, okay, wie war das denn für dich, die Hausarbeit zu schreiben? Was waren so Schwierigkeiten dabei? Wie hast du dich dabei gefühlt? Eher nochmal solche Punkte aufzunehmen. Und ja, deshalb, ich finde das toll.
Wie so. Toll, wie schön. Das war im Vorfeld, wusste ich nicht, dass du das schon kennst und auch nutzt. Das
ja,
ist
ja
richtig super, genau. Und du hast gerade auch den Bereich, mit dem du dich ja auch ganz viel beschäftigst, nochmal angesprochen. Ne? Quasi, ich glaube, so in dem Gesundheitsförderung und so weiter auch super wichtig. Also toll, dass du das machst und dir da die Zeit nimmst. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Beschäftigung mit KI erstmal ganz viel Zeit kostet. Ne? Man muss sich einarbeiten, das geht alles wahnsinnig schnell. Wie ist denn das für dich, Hendrik? Wirst du oder werden grundsätzlich Lehrkräfte wirklich entlastet durch KI? Oder du bist schon einen Schritt weiter, du bist so relativ früh dabei gewesen, aber wie ist denn dein Eindruck, wie ist denn das auch für andere Lehrkräfte?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Diese Entlastung, die erfährt man natürlich erst, wenn man sich eingearbeitet hat. Das heißt, man muss eigentlich im Prinzip erstmal in Vorleistung gehen und diese Dividende, die man dann rausbekommt, die bekommt man halt erst ein bisschen später. Ich erlebe aber mittlerweile, dass viele Kolleginnen und Kollegen, wenn sie erstmal diesen Schritt gegangen sind und sich tatsächlich mal hingesetzt haben und mal den ersten Prompt eingegeben haben, dass sie dann relativ schnell eigentlich merken, okay, das bringt tatsächlich eine Arbeitsentlastung. Und das ist natürlich etwas, womit du Lehrkräfte ködern kannst. Und dann erfolgt danach oft eine freiwillige Beschäftigung mit dem Thema. Aber es dauert natürlich, bis, sage ich mal, sich so etwas dann tatsächlich durchgesetzt hat, bis eine Schule vielleicht wirklich ein neues Tool implementiert hat, bis alle darauf zurückgreifen. Dann ist es natürlich schön, wenn so eine Schule das eben gemeinsam macht. Und wenn man vielleicht eben dann auch die Assistenten oder Prompt-Bibliotheken miteinander teilen kann, wenn man Aufgaben, die man vielleicht in Fellowfish erstellt hat, den anderen Kollegen zur Verfügung stellen kann. Und dann gibt es so einen Domino-Effekt, dass dann auch die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht am Anfang eher skeptisch sind, tatsächlich aufgeschlossener dem Thema KI gegenüberstehen, dann auch mal Dinge ausprobieren und dann auch tatsächlich erste Schritte wagen.
Super. Ja, dieses Thema Kollaboration wird, glaube ich, auch in Zeiten von KI immer wichtiger, weil nicht jeder muss das Rad neu erfinden und ganz viele Dinge kann man ja wiederverwenden und teilen. Genau. Cynthia, dann darfst du einmal weitermachen.
Ja, ich würde tatsächlich gerne nochmal auf das Thema Forschung zu Feedback durch KI eingehen wollen. Darüber wird ja sehr viel gesprochen, auch sehr viel auf so einer, ich nenne es mal Gefühlsebene. Es ist gefühlt so. Die Studienlage ist darüber ja noch überschaubar. Wir sprechen ja hier auch einfach noch von einem Thema, was für uns in dieser Form recht jung ist, zumindest im KI-Kontext und seiner Zugänglichkeit, wie wir sie jetzt kennen. Und Hendrik, du machst ja zusammen mit Benedikt Wischniewski, das ist ja vorhin gerade gesagt, auch einen Podcast zusammen, wo ihr über Studien rund um KI und Bildung sprecht, den ich übrigens überaus spannend finde und auch immer sehr spannend zu sehen, wie kritisch ihr mit den Studien auch umgeht. Also sprich zu schauen, was tatsächlich davon gut verwertbar ist oder was man tatsächlich ernst nehmen kann und was vielleicht nicht aufgrund des Studiendesigns. Mich würde aber mal interessieren, was sich jetzt von dem, was es schon gibt, so ein bisschen über KI und Feedback sagen lässt und was vielleicht auch noch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise aussagekräftig ist.
Ja, wir haben uns in Folge 7 haben wir uns tatsächlich mal so eine Feedback-Metastudie vorgenommen, die 41 Studien zusammenfasst mit über 4.800 Lernenden. Und da war die Frage, wie gut ist KI-Feedback eigentlich? Ist das im Prinzip besser oder schlechter als menschliches Feedback? Und da gibt es, glaube ich, so 3, 4 Ergebnisse, die man vielleicht nennen kann. Das erste ist, dass die, wenn man sich die Lernleistungen anschaut, dann gibt es quasi keinen großen Unterschied bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Studierenden. Also es ist da fast egal, ob sie von den Menschen KI-Feedback, von den Menschen Feedback bekommen haben oder von der KI Feedback bekommen haben. Das heißt, dass KI potenziell so effektiv wie menschliches Feedback ist, aber es ist eben auch nicht unbedingt besser. Das Zweite, was man vielleicht da sehen kann, ist die Wahrnehmung des Feedbacks. Also wie nehmen Schülerinnen und Schüler das KI-Feedback wahr im Vergleich zum menschlichen Feedback? Auch da gibt es keine großen signifikanten Unterschiede. Also die Wahrnehmung ist da auch relativ ähnlich. Bei der Motivation, also ob das jetzt motivierender für sie ist oder nicht, da war die Studienlage relativ uneinheitlich. Also für einige ist es motivierender, für andere war es weniger motivierend, sich dann mit ihrem Text nochmal auseinanderzusetzen. Muss allerdings auch sagen, wenn man jetzt von es gibt keinen signifikanten Unterschied spricht, bedeutet es nicht, dass es gleichwertig ist. Es gibt schon Unterschiede zwischen KI-Feedback und menschlichem Feedback. Kira hat das ja vorhin auch schon angedeutet. Sowas wie Empathie, Ermutigung oder auch so tiefes Kontextwissen über meine Schülerinnen und Schüler, das hat eine KI eben nicht. Und da hat der Mensch sicherlich so seine Vorteile, wenn es aber vielleicht so um Routineaufgaben, um Routinefeedback geht, mit klaren Feedback-Kriterien, dann ist vielleicht wieder sozusagen die KI im Vorteil. Und man kann eben sagen, dass vermutlich, und das zeigt diese Studie auch, es sehr sinnvoll ist, von so einem hybriden Ansatz auszugehen. Sprich, dass es eine Kombination aus KI und Mensch vielleicht am effektivsten ist. Und wenn man da sozusagen das Beste aus beiden Welten miteinander kombiniert, dann hat man wahrscheinlich den größten Lernfortschritt bei seinen Schülerinnen und Schülern erreicht.
Ja, ich finde manchmal sogar, dass eine KI einfach eine ganz schöne Hilfe dabei sein kann, wenn es darum geht, irgendwie neue Perspektiven nochmal zu eröffnen, die vielleicht die Lehrkraft in dem Moment auch nicht so auf dem Schirm haben kann, auch weil es nur eine Person ist mit ihrer eigenen Perspektive und ihrem Wissen, was super wertvoll ist. Und das ergänzt durch die Perspektive von der KI, die da nochmal auf eine andere Weise darauf blickt. Genau das stelle ich mir tatsächlich auch recht wertvoll vor. Jetzt ist es mir aber trotzdem so, dass nicht 100%ig klar ist, inwiefern, wie, in welchem Umfang und in welcher Intensität KI-Feedback wertvoll ist. Warum hältst du es trotzdem für richtig und wertvoll, KI für Feedback einzusetzen, Hendrik? Das würde mich mal noch interessieren.
Naja, also wenn ich da jetzt sozusagen demnächst in meiner Klasse stehe und meine Schülerinnen und Schüler unterrichte, dann habe ich da 25, manchmal sogar 30 Kinder sitzen und ich kann vielleicht 2 oder 3 eine Rückmeldung geben. Und bei 90% der Klasse weiß ich einfach gar nicht, ob die das verstanden haben und kann ihnen eben aus Ressourcengründen gar keine vernünftige Rückmeldung geben. Und da glaube ich, dass es dieses Ressourcenproblem ganz gut lösen kann, wenn ich eine KI einsetze. es ist doch besser, wenn alle Schülerinnen und Schüler dann von mir aus eben auch ein KI-Feedback bekommen, als dass eben 90% der Klasse leer ausgeht. Und oft hilft mir eben auch diese Auswertungs-Dashboards bei diesen KI-Tools dann auch zu erkennen, welche Schülerinnen und Schüler brauchen wirklich meine Hilfe, wo muss ich jetzt meine Ressourcen hinlenken, wo muss ich das persönliche Gespräch suchen. Es geht ja gar nicht darum, dass die Lehrkraft ersetzt werden soll. Und das finde ich super, wie Kira das zum Beispiel macht, dass sie sich Zeit nimmt, dann mit ihren Studierenden sich zu treffen. Und das ist natürlich dann eben auch ganz gut möglich. Ich sehe, wer meine Hilfe braucht. Und ich kann dann eben gezielt auch mein menschliches Feedback und meine Zuneigung und meine Empathie dann eben den Kindern schenken, die es wirklich benötigen. Und dieses Dilemma, das löst im Prinzip KI-Feedback. Es gibt ganz, ganz interessante Studien, die zeigen, dass Lehrkräfte wissen, dass Feedback sehr lernwirksam sein kann, aber es ist für sie auch extrem anstrengend. Und dieses Dilemma aufzulösen, das wäre natürlich großartig, wenn wir eben einfach häufiger Feedback geben können und wenn es eben eine Kombination aus persönlichem Feedback, Peer-Feedback und KI-Feedback ist, dann ist, glaube ich, allen geholfen.
Ich finde den Gedanken so schön, dass man dadurch auch sichtbar macht, wo Hilfe gebraucht wird, dass einfach sonst den ganzen Stress und Druck und all den Trubeln, Aufgaben, die Lehrkräfte einfach haben in unserem System, dass dadurch einfach diese Möglichkeit geschaffen wird, sehen zu können, wo es tatsächlich hakt über solche Tools, weil es sonst einfach untergehen würde und dann Schüler in Hilfe kommen. Ich war selber eine Schülerin, die bei sowas immer untergegangen ist, ich war auch da nicht gerade die lauteste und kann das deshalb, also ich wäre dankbar gewesen, wenn Lehrkräften etwas an die Hand gegeben worden wäre, mit dem sie zumindest sehen können, wo es vielleicht dann eben auch die menschliche Unterstützung richtig braucht und die Zuwendung. Das finde ich richtig, richtig schön und mag deswegen auch Kira deinen Ansatz total, dich mit deinen Studierenden da auch mal auseinanderzusetzen auf diese zwischenmenschlichen Ebene. Und ich glaube, gerade diese menschliche Ebene wird durch KI ja dann umso relevanter. Mich würde mal interessieren, Kira, ob du noch weitere Einblicke dann irgendwie aus der Forschung oder beziehungsweise aus dem Hochschulkontext hast, wo du sagst, da wird eine Wirkung entfaltet oder da siehst du den Mehrwert drin und auch die Relevanz in der Nutzung von KI-Tools für Feedback.
Also erstmal muss ich sagen, ich würde alles unterstreichen, was Henrik gesagt hat. Das ist tatsächlich, also das, was in der Schule gilt, das haben wir an der Hochschule halt genauso und teilweise fast noch schlimmer, weil wir dann in Vorlesungen sitzen, irgendwie mit 200 Studierenden, da ist gar kein Feedback möglich. Und ich hatte letztens einen Studierenden im Master und der meinte, ich habe das erste Mal in meinem Studium Feedback bekommen. Nach 4,5 Jahren Studium. Und ich war echt erschrocken. Und das wissen wir aber auch aus Studien. Es gibt sehr, sehr wenig Feedback an der Hochschule. Da sind gar keine Ressourcen für da. Und das ist auch gar nicht, das rentiert sich nicht für uns Dozierende. Ne? Wir investieren da sehr viel Zeit rein. Es wird aber eigentlich nicht wirklich gedankt oder da ist gar kein Raum dafür da, das zu machen. Wir geben immer nur Noten, wo wir auch wissen, das bringt eigentlich nichts. Sondern was wir hier brauchen, ist formatives Feedback. Und genau wie Henrik gesagt hat, so, ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, einfach mal Feedback zu geben. Also KI-Feedback ist besser als kein Feedback. So, das können wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Und was die Studienanlage angeht, auch das hat Henrik ja schon gesagt, das ist so ein bisschen, ja, wir wissen ein bisschen was und es kann auch lernförderlich sein, aber da ist eine hohe Heterogenität drin in den Studien, viel Varianz. Das ist wirklich einfach ein neues Forschungsfeld. Wir wissen noch nicht viel. Es ist gerade viel ausprobieren, viel mal gucken, was ist so. Es entwickelt sich ja auch ständig weiter. Wir haben immer neue Tools. Das macht es sehr schwer für die Forschung, muss man auch sagen. Also da gute Studien durchzuführen, das ist unfassbar schwierig. Und einfach auch sehr schnelllebig. Manchmal sind dann die Studienergebnisse, die wir vor einem Jahr hatten, irgendwie gar nicht mehr aktuell. Also von daher, glaube ich, sind wir auch immer noch in so einer Phase, wo wir einfach ein bisschen rumprobieren müssen und ein bisschen gucken, ja, was kann es, was kann es nicht. Und wir haben hier noch nicht so eine richtige Evidenzbasierung in dem Feld. Das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich was zu sagen können. Und ich fand deinen Punkt auch total spannend, Cynthia, was du meintest, mit dem nochmal eine neue Perspektive reinbringen. Wenn wir so in diesen Therapiebereich beispielsweise gucken, ist es total wichtig, dass wir auch mal den Therapeuten oder die Therapeutin wechseln. So, wenn wir immer jahrelang nur mit einer Person arbeiten, dann steckt man irgendwann wieder fest. So ein bisschen wie mit Selbstreflexion. Selbstreflexion ist toll, aber irgendwann drehe ich mich im Kreis. Und das mache ich auch, wenn ich immer nur mit einer Person arbeite. Und da die Möglichkeit zu haben, immer mir nochmal neue Perspektiven geben zu lassen, zu sagen, hey, wie siehst du das denn? Das finde ich total cool. So, also ich nutze das tatsächlich auch und sage manchmal so, hey, kannst du mir mal einen Tipp geben oder wie könnte ich das denn sehen? Und komme dann nochmal auf andere Gedanken. So, und dafür finde ich, ist das ein ganz, ja, eine ganz tolle Möglichkeit, die wir da jetzt haben.
Ja, super spannend. Danke für die Einblicke. Richtig, richtig toll. Kira, du hattest eben einen Artikel genannt, irgendwie ChatGPT is only good for experts oder irgendwie so. Ich habe den Titel nicht genau mir gemerkt, aber das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wie in vielen Bereichen, dass die Starken gestärkt werden. Ne? Und es ist ja so unglaublich wichtig, dass wir mit diesem Thema alle erreichen, weil ja auch ganz viel Hoffnung gesetzt wird darauf, dass wir es eben schaffen können, durch diese neue Technologie eben auch wirklich viel individueller zu unterstützen. Unterstützen und zu fördern. Was denkt ihr, wie schaffen wir es wirklich, alle mitzunehmen, alle zu erreichen? Oder vielleicht, Hendrik, wie machst du das? Du bist es zwar an dem Gymnasium, ne? Aber trotzdem wird es da auch Unterschiede geben. Was sind eure Ansätze oder auch Ideen, um vor allem auch diejenigen zu erreichen und zu unterstützen, von KI zu profitieren, die vielleicht noch nicht so viel Fachwissen, Urteilsvermögen oder auch nicht so gute sprachliche Fähigkeiten mitbringen?
Ja, ist ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Du musst ja bedenken, wir haben im Prinzip so eine doppelte Bildungsschere. Wir haben einmal Schülerinnen und Schüler, die können sich die teuren Tools leisten und haben da irgendwelche großen Abos abgeschlossen. Und wir haben auf der anderen Seite Schülerinnen und Schüler, die können das eben nicht. Und wir haben dann auch nochmal Schülerinnen und Schüler. Und da sind es eben vor allem die Leistungsstärkeren, die durch KI wirklich nochmal richtig so einen Boost kriegen und befeuert werden. Und wir haben eben Schülerinnen und Schüler, die vielleicht keine hohe Affinität zum Lernen haben und die dann eben KI eher als Ghostwriter nutzen und eben kopieren. Und das ist eine ganz ungute Kombination, die einem wirklich Sorgen bereiten sollte. Schulen sind, glaube ich, gut beraten, wenn sie ihren Schülerinnen und Schülern KI-Tools zur Verfügung stellen. Wir haben das bereits vor 3 Jahren gemacht, dass wir zum Beispiel allen Schülerinnen und Schülern, die eine Facharbeit schreiben mussten in der Oberstufe, ein eigenes KI-Tool zur Verfügung gestellt haben, sodass sie eben nicht abhängig davon waren, ob sich Mama oder Papa eben hier den Pro-Plan von ChatGPT leisten können. Und was sich auch zeigt, ist, dass man einfach sagen muss, dass man Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch fit machen muss. Also AI-Literacy ist ein ganz großes Stichwort. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler verstanden haben, dass was KI kann und was KI nicht kann und an welchen Stellen sie klug beraten sind, selbst zu denken und an welchen Stellen man vielleicht eben auch auf KI-Ergebnisse bauen kann, dann ist das schon mal ein großer Fortschritt. Das heißt, wir versuchen unsere Schülerinnen und Schüler wirklich auch zu fördern und zu ermächtigen, solche Tools zu nutzen und ihnen eben aufzuzeigen, was sie tun können damit, einfach damit sie so den Horizont haben, das zu tun. Und ein letzter Gedanke vielleicht noch, gerade wenn es sich um das Thema Feedback dreht, das zeigt sich auch in der Feedback-Forschung, ungefähr 40% aller Schülerinnen und Schüler nehmen das Feedback gar nicht an. Und das ist aber völlig unabhängig davon, ob das von ihrer Lehrkraft kommt, von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern oder von KI-Feedback. Und es liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen daran, und das ist ja auch etwas, was Kira gerade gesagt hat, das gilt vielleicht für die Hochschule vielleicht noch stärker als für die Schule, aber in der Schule in besonderer Weise auch, dass wir eigentlich keine Feedback-Kultur haben. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sind gar nicht gewohnt, ihre Texte zu überarbeiten, weil die Lehrkräfte so unter Druck stehen, im Stoff weiterzukommen, dass einfach oft gar nicht die Zeit gegeben wird, dann mit den Texten zu arbeiten, die zu überarbeiten. Und das ist ja etwas, was wirklich Schülerinnen und Schüler dann vor der Herausforderung stellt, mache ich das jetzt zu Hause, freiwillig, noch on top oder lasse ich es einfach sein? Und das kann eigentlich nicht sein. Also das heißt, wir brauchen feste Feedbackzeiten in der Schule, wo Schülerinnen und Schüler an ihren Texten arbeiten und feilen können. Und wenn das fehlt, ja, dann haben wir eben im Prinzip diesen großen Gap, dass die Starken immer stärker werden und die Schwachen gar nicht so sehr davon profitieren.
Ja.
Ich fand das total spannend. Ja, darf ich ganz kurz? Ich fand es total spannend, weil ich habe das vorhin gerade schon gedacht, als du auch über die Studienergebnisse gesprochen hattest, dass es oft gar keinen Unterschied macht, von wem das Feedback stand. Und dann dachte ich auch, dass ja das Problem eigentlich, das Problem woanders liegen müsste, nämlich, dass eigentlich gar nicht richtig klar ist, wie Feedback entsprechend genutzt werden, verarbeitet werden kann, weil wir grundsätzlich zu spät, nicht korrekt, an der falschen Stelle, im falschen Umfang eine Feedback-Kultur etablieren mit den Schülerinnen und Schülern und dass da eigentlich auch ein entscheidender Hebel ist für die Nutzung von KI-Feedback, weil die Grundlage, der Ursprung irgendwie erstmal angegangen werden sollte in dem Kontext. Fand ich gerade ganz spannend. Wollte ich nur kurz einschieben und nochmal anmerken, weil ich das super bemerkenswert finde, dass sich das da dann auch widerspiegelt in Studienergebnissen, die es jetzt gibt.
Total. Und das, was Kira eben sagte, dass es an der Hochschule oft überhaupt gar kein Feedback gibt, ne? Diese Geschichte von dem Student im vierten oder fünften Semester oder Jahr sogar, ne? Im Masterstudium. Ja, Wahnsinn, ne? Also da gibt es ja dann hoffentlich gibt es Potenzial, wie man das noch verbessern kann. Hendrik hat es gerade schon so wunderbar ausgeführt mit dieser Schere. Aber vielleicht nochmal bei euch an der Uni, wie ist es denn? Startet ihr die Studierenden aus mit Tools? Gibt es da entsprechende Unterstützung? Ich glaube, du machst viel in dem Bereich, aber wie vermutlich oft hängt es dann an einzelnen Personen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie du es ansonsten wahrnimmst.
Ja, genau. Also wir haben ein Tool, also wir haben UHGPT, was allen Studierenden zur Verfügung gestellt wird. Das gibt es zumindest. Aber ich glaube, ein großes Problem ist immer noch dabei, es gibt viel Unsicherheit, das nehme ich so wahr. Also bei den Studierenden, aber auch bei den Dozierenden. Also wir diskutieren gerade sehr viel darüber, wie müssen wir Prüfungen gestalten? Darf KI überhaupt genutzt werden für Hausarbeiten, für Abschlussarbeiten? Was prüfen wir denn da eigentlich, wenn wir das erlauben? Und da gibt es schon immer noch so Stimmen, die sagen, nee, das muss aber dann hier irgendwie verboten werden oder die Studierenden fallen durch, wenn sie es nutzen. Und ich glaube, das ist echt so eine Phase, wo super viel Unsicherheit vorherrscht und wo ich immer versuche ich sage dann immer, ihr dürft es nutzen, auf jeden Fall, macht das. Und wenn das gut genutzt ist, dann ist das doch toll. Dann ist das eine tolle Hausarbeit, die ich gerne lese. Und ich sehe da aber auch eine sehr, sehr große Schere. Also da gibt es Studierende, die arbeiten sich total ein in das Thema, die nutzen das wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es andere, die sich gar nicht rantrauen. Also die einfach sagen, ich habe so Angst, dass ich da jetzt irgendwie durchfalle oder dass mir, Plagiat vorgeworfen wird oder Fälschung oder was auch immer, dass sie es eben nicht nutzen und sich da gar nicht so richtig rantrauen. Also das haben wir hier auch an der Hochschule. Und ich glaube wirklich, das ist ein großes Problem, was wir gerade aktuell einfach noch haben, so diese sehr starke Unsicherheit. Wir haben jetzt hier auch an der Uni verschiedene Orientierungsrahmen oder Richtlinien und die müssen aber trotzdem da auch am Ende unterschreiben, zum Beispiel, wofür haben sie KI genutzt, wenn sie jetzt eine Hausarbeit abgeben und in welchem Umfang haben sie es genutzt? Und das ist schon wieder so eine Kontrolle, also wo ich so denke, davon will ich eigentlich weg, ich will das nicht kontrollieren, die sollen das nutzen und wenn es gut ist, ist es gut. So, aber wir müssen, glaube ich, auch schon über Prüfungsformate einfach nachdenken. Das ist total wichtig. Und was ich gerade mache in meiner Forschungswerkstatt, sind mündliche Prüfungen, wo Studien auch zum Thema KI dann kritisch diskutiert werden. Und das finde ich total wichtig. Und da habe ich auch das Gefühl, da nehmen die wahnsinnig viel mit. Weil das einfach irgendwie, da setzen sich halt wirklich nochmal sehr damit auseinander. Und genau, was Hendrik ja auch schon gesagt hat, so Feedback kann ja auch irgendwie lernhinderlich sein oder sich schlecht auswirken. Und wenn du es nicht gut nutzt, dann kann es halt auch einfach, dann ist es auch vielleicht nicht förderlich. So. Und wir müssen einfach das machen mit den Studierenden, auch an der Hochschule. Wir müssen die da ranführen, wir müssen Workshops geben, wir müssen auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Das finde ich ganz wichtig. Also diese Feedback-Kultur, das würde ich komplett unterstreichen. Wir brauchen eine Feedback-Kultur von Anfang an. Wir brauchen auch eine Fehlerkultur. Wir müssen, und es gibt es, Productive Failure, da gibt es auch Studien zu. Fehler machen ist total wichtig fürs Lernen. Und da die Möglichkeit zu geben, das fände ich toll, mit Feedback-Schleifen. Wir wissen auch, wir brauchen Feedback-Loops. Einmal Feedback reicht auch nicht, sondern es muss irgendwie so ein Prozess sein. Und da müssen wir eigentlich alle ein bisschen mutiger werden, das zuzulassen.
Das unterstreiche ich sofort. Mutiger werden, Unsicherheiten aushalten. Und bevor wir gleich über das Thema Prüfungen, was ja auch super wichtig, nochmal zu sprechen kommen, was du gerade auch gesagt hast, dass so viel Unsicherheit herrscht und es führt ja dann auch zu Ungerechtigkeit. Einige trauen sich, sind frech, machen einfach und andere nicht. Und tatsächlich habe ich jetzt auch immer wieder schon gelesen, dass Studierende ganz zum Ende des Studiums quasi exmatrikuliert werden, weil sie betrogen haben sozusagen mit KI oder es ihnen vorgeworfen wird. Und das ist ja schrecklich, ne? Dann hat man 5 Jahre eventuell investiert und dafür braucht es doch eigentlich andere Lösungen oder Wege. Und also die Vorstellung ist echt schlimm, ne? Also ja, gut, das wollte ich nur noch mal ganz kurz ergänzen. Und aber lass uns noch mal über Prüfungen sprechen.
Ja, ich glaube, es herrscht dadurch auch ein bisschen so eine Vertrauenskrise, würde ich tatsächlich fast behaupten, ne? Weil einfach man nicht mehr richtig weiß, okay, darf ich das nicht, bekomme ich eine Strafe dafür, wenn ich das jetzt verwende, einfach weil nicht ganz klar ist, was erlaubt ist und was nicht. Du hast es ganz schön benannt, du hast es Orientierungsrahmen genannt, dass es die gibt, das ist total toll. Es ist schön, sich innerhalb dessen schon mal so ein bisschen orientieren zu können, aber es schafft eben keine Sicherheit und Wissen und Vertrauen und schafft eben nun mal auch einfach Sicherheit und die muss dann eben bestehen. Deswegen finde ich den Ansatz ja bei dir so schön, Kira, dass du auf dieser persönlichen Ebene mit den Studierenden auch arbeitest. Darüber hinaus würde mich aber generell das Thema Prüfungskultur jetzt nochmal interessieren und was du dir vielleicht wünschst, dass eine Prüfungskultur an der Hochschule richtig gelebt werden kann, dass dieses Vertrauen entsteht, was vielleicht nicht nur du praktizierst, sondern was du dir vielleicht da auch von Kollegen und Kolleginnen wünschst und von der Universität und den Hochschulen generell als Ganzes, dass es vielleicht mehr gibt als nur einen Orientierungsrahmen.
Ja, das ist ein großes, großes Thema. Und was ich total schwierig finde, wir haben ja aktuell quasi die Situation, wir haben Vorlesungen, Seminare, am Ende wird meistens eine Klausur geschrieben oder eine Hausarbeit, dann kriege ich eine Note und das war's. So, da passiert kein formatives Feedback, da ist kein Prozess dahinter. Und wie ich mir das eigentlich vorstelle, wäre tatsächlich einfach mal so Zwischenprodukte zum Beispiel abzugeben. Und so habe ich das auch in meinem Seminar gemacht. Erste Hausarbeit, die haben das abgegeben, 80% mussten nochmal neu das machen, was aber auch total okay war. Also das fand ich total spannend. Da hatte ich nämlich mit dem Fellowfish gearbeitet. Und da hat dann zum Beispiel ein Student gesagt, Fellow Fish war sehr positiv und bei dir bin ich aber durchgefallen, aber berechtigt. Und so, das fand ich irgendwie ganz cool, weil die das wirklich gut aufgefasst haben, gesagt haben, oh, das bringt mir was, ich kann jetzt nochmal eine Schleife gehen. Und manche haben 4 Schleifen gemacht, die haben einfach 4-mal überarbeitet, immer wieder abgegeben. Und ich habe gesagt, ey, ihr kommt alle durch, ihr müsst halt nur vielleicht ein bisschen länger nochmal dran arbeiten. Und das ist aber nicht so vorgesehen, überhaupt nicht. Also genau, ich glaube, ich mache das jetzt einfach so und normalerweise läuft das ja aber nicht so. Und da würde ich mir auch wieder den Mut wünschen, dass wir einfach mal sagen, wir gehen mehr so in diese Richtung, Prozesse abzubilden, immer wieder zwischendurch Feedback zu geben und weniger dieses am Ende steht die Prüfung. Das finde ich Quatsch. Und wir alle haben ja auch zum Beispiel schlechte Tage. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Klausur schreibe? Ich bin total schlecht drauf, ich habe Kopfschmerzen, bin ein bisschen krank, muss jetzt trotzdem die Klausur schreiben. Das bildet doch gar nicht ab, was ich kann. So, das ist immer so ein kleiner Status quo, den wir da irgendwie uns rauspicken und darauf diese Note geben. Ich finde generell weg mit Noten, so weg mit diesen einzelnen Prüfungen, sondern ja, vielleicht wirklich so ein, wir haben zum Beispiel in der Leuphana, wo ich war, mit so einem Portfolio gearbeitet, wo man immer wieder Sachen ergänzen kann, wo man überarbeiten kann, was einfließen lassen kann, wo viel Selbstreflexion dabei ist. Das finde ich zum Beispiel ein tolles Prüfungsformat. Warum können wir nicht so Portfolios vielleicht nutzen und generell würde ich mir, das ist jetzt aber sehr, das wird nicht passieren vermutlich, aber generell würde ich das toll finden, weg von Noten zu gehen und einfach zu sagen, ist bestanden und nicht bestanden und bestanden ist auch schon, ich war da, ich war motiviert, ich habe mitgemacht, ich habe Fehler gemacht und habe aber dran gearbeitet und das wirklich auch wertzuschätzen, auch mal zu sagen, ey, da bin ich jetzt, das war total doof, meine Hausarbeit, das war richtig schlecht, aber hey, ich habe es nochmal geschrieben und nochmal und jetzt ist es gut geworden, so. Und das fände ich toll, wenn wir da irgendwann hinkommen würden.
Wir dürfen ja träumen, Kira.
Wir dürfen ja träumen, genau.
Genau. Ich muss tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Noten bei mir auch immer mehr den Druck ausgelöst haben und Freude in mir erst für Dinge entfacht haben, als dieser Notendruck weg war. Ich habe Kunstgeschichte studiert und habe das eigentlich gern gemacht, bis eben viel dieser Druck dazugekommen ist. Und inzwischen weiß ich mehr über Kunst und habe mehr über Kunst gelernt, seitdem ich es nicht mehr studiere, weil ich es außerhalb dessen aus eigenem Antrieb heraus mache und es irgendwie schön ist, ein bisschen mehr darauf zu vertrauen, dass Menschen aus eigenem Wunsch und Antrieb heraus sich für Sachen interessieren können, ohne dass sie in Härte der Noten geprüft werden müssen darauf. Deswegen finde ich den Ansatz nochmal schön. Ich habe eine Rückfrage noch, Kira. Das ist mir wichtig, die zu stellen. Und zwar, du hattest gesagt, dass du zum Beispiel dann auch nicht so viel Wert drauf legst, dass sie sagen, das habe ich mit KI gemacht oder das habe ich mit KI gemacht, sondern dass da mehr Freiheit besteht. Jetzt glaube ich, wird es viele geben, die sagen, ja, aber man muss ja noch kennzeichnen, was menschliche Eigenleistung ist und was KI-Leistung ist. Da würde mich nur noch mal deine Sicht darauf interessieren und auch, wie du es gemeint hast, weil nicht, dass das kurz eingeordnet ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele da
Das finde ich auch tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil ich, das habe ich mir natürlich auch, habe ich mir auch die Frage gestellt, weil wenn ich jetzt eine Hausarbeit kriege, die komplett mit KI generiert ist, was ist die Eigenleistung? So, da ist ja im Endeffekt keine mehr dabei. Wobei man auch wieder sagen könnte, naja, wenn das gut gemacht ist, dann ist da auf jeden Fall AI-Literacy. So könnte man ja auch wieder als Kompetenz sehen. Aber was ich zum Beispiel mache jetzt bei Abschlussarbeiten, ist, dass die einfach was Empirisches machen müssen. Also ich nehme keine Theoriearbeiten mehr an, sondern die führen ein eigenes kleines Forschungsprojekt durch. Und das gewichte ich dann zum Beispiel einfach stärker. Also da führen die ja Interviews oder eine Befragung durch. Und das kann die KI ja auch nicht machen. So, von daher, da ist ja auch schon eine sehr hohe Eigenleistung, sich überhaupt zu überlegen, was will ich denn da überhaupt erheben? Was sind meine Forschungsfragen? Wie muss ich da vorgehen? Ich muss einen Interviewleitfaden erstellen und so weiter. Und dann kann der Theorieteil mit KI geschrieben sein. Aber das ist dann ja trotzdem die Eigenleistung. Was ich schade finde, wir haben das abgeschafft, dass die Masterarbeit quasi mündlich nochmal verteidigen müssen. Und das fand ich eigentlich, das hatten wir bis vor einem Jahr, hatten wir das noch. Und dann haben sie quasi in der mündlichen Prüfung ihre Masterarbeiten dann präsentiert. Und da, finde ich, merkt man dann ja, haben sie das verstanden, was sie da gemacht haben oder nicht. So, und das haben wir jetzt nicht mehr so. Das finde ich,
da will ich gleich mal einhaken. Mhm. Ist diese Entscheidung gefallen, bevor KI in unserem Leben war? Und aber im Prinzip, genau, das braucht es ja eigentlich heute. Also das ist ja eigentlich die bessere Art der Prüfung, würde ich denken. Also
total.
Also haben die das entschieden, nachdem ChatGPT raus war oder davor?
Nee, die Prozesse an der Uni sind ja immer sehr langfristig geplant und dann wurde das Curriculum quasi überarbeitet und da wurde gesagt, wir machen das nicht mehr. Und dann kam KI und dann wurde es nicht zurückgeändert und ich glaube, wir dürfen es nur alle 10 Jahre oder so ändern. Genau, deshalb stehen wir da jetzt so ein bisschen. Wir haben aber quasi als Pendant jetzt diese Forschungswerkstatt, die ich ja auch habe, wo wir dann auch eine mündliche Prüfung machen dürfen. Und wir diskutieren da auch viel drüber. Also das ist schon viel so, dass wir hier an der Uni auch überlegen, wie können wir das denn ändern? Und wir sind uns auch bewusst darüber, wir müssen auch Prüfungsformate einfach anpassen. Und ich finde wirklich, mündliche Prüfung ist eine tolle Möglichkeit, auch einfach ins Gespräch zu gehen und wenn da eine Vertrauensbasis herrscht, auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Ich meditiere zum Beispiel immer erstmal mit meinen Studierenden, bevor die Prüfung machen. Das ist irgendwie auch, oder wir schütteln mal so ein bisschen alles raus, den Stress und so. Also man kann es ja auch irgendwie nett gestalten, so eine Prüfungssituation. Und ich finde aber, wir müssen halt weg eigentlich von Hausarbeiten, also nur schriftlichen Produkten, oder vielleicht mit aufnehmen, das zu reflektieren an dem Prozess. Das kann man ja zum Beispiel auch mitmachen, dass man sagt, okay, schreib die Hausarbeit mit KI, aber dann reflektier das nochmal. Wie hat das funktioniert? Was hat gut funktioniert? Was nicht? Was sind so deine Learnings daraus? Auch das finde ich spannend. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das verändern könnte.
Ja, tatsächlich gibt es halt so viel mehr Wege, Prüfungen irgendwie auch ganzheitlicher zu gestalten. Also nicht nur einen Aspekt zu betrachten beim Abfragen des Wissens oder der Kompetenzen, der Kenntnisse, sondern so viel mehr. Und ich würde in diesem Zuge auch nochmal auf Schule blicken. Hendrik, ich weiß, du bist da ja auch in eurer Schule experimenteller unterwegs in Sachen Prüfungen. Ich habe auch von dieser wunderbaren Deutschklausur gehört, die ihr da geschrieben habt, wo ihr auch sehr, sehr viel freier gearbeitet habt mit dem Konzept eines Prüfungsformats. Und würde deshalb mal ganz gern noch wissen, wie das vielleicht auch gekoppelt an KI bei euch an der Schule schon praktiziert wird, was ihr da macht, was es da für Ideen, Ansätze schon gibt, vielleicht auch für positive Erfahrungen, vielleicht auch für negative Erfahrungen. Das würde mich mal noch sehr, sehr, sehr interessieren, jetzt auch im Kontrast zu dem, was im Hochschulkontext passiert.
Ja, sehr gerne. Ich kann euch vielleicht mal so 2, 3 Beispiele vorstellen, die ich selbst in meinem Unterricht erprobt habe. Aber vielleicht noch mal sozusagen einen Schritt zurückgehen, weil die Schülerinnen und Schüler nutzen KI natürlich auch schon sozusagen zur Klassenarbeits- und Klausurvorbereitung. Und da wollte ich euch eine schöne Anekdote mal erzählen aus meiner 11. Klasse, die dann, als es dann an die Klausur ging, ihre gesamten Unterrichtsmaterialien genommen haben, die in eine KI eingepflegt haben und die dann gefragt haben, was ist jetzt auf der Basis des Unterrichtsverlaufes die wahrscheinlichste Szene, die Herr Haferkamp hier als Klausurtext auswählen wird. Und es hat für die wunderbar funktioniert. Also die KI hat dann offensichtlich relativ gut erraten können, was jetzt die wahrscheinlichste Szene sein wird. Wir haben Drama gelesen und waren dann entsprechend gut vorbereitet. Also man kann mit KI, glaube ich, dieses System, was ja ganz oft auf Reproduktion ausgelegt ist und auf dem musterhaften Erfüllen von Erwartungshorizonte, natürlich auch wunderbar ausdribbeln als Schüler. Und das vielleicht so vorab. Was wir jetzt tatsächlich mit KI-Einsatz in Prüfungen erprobt haben, ist, dass wir den Schülerinnen und Schülern erlaubt haben, zum Beispiel einen Chatbot auch in der Klausur zu nutzen. Sie mussten nur kenntlich machen, welche Textpassagen von ihnen stammen und welche die KI sozusagen geschrieben hat. Also es war eine hybride Klausur zulässig. Und sie mussten im Nachgang begründen, warum sie jetzt an welchen Stellen KI benutzt haben oder eben auch nicht benutzt haben. Und es war damals, glaube ich, eine Argumentation, die Schülerinnen und Schüler schreiben sollten. Da haben die Schüler gesagt, also als Ideen- und Steinbruch für Argumente war das super gut geeignet, sich mit KI da Ideen generieren zu lassen. Was so eine KI dann eben nicht gut kann, ist zum Beispiel Studienergebnisse als Belegquellen anzugeben oder persönliche Erfahrungen mit einzubringen, sodass die Schülerinnen und Schüler da relativ gut begründen konnten, warum sie jetzt also KI genutzt haben oder nicht genutzt haben. Ich habe noch ein zweites und drittes Beispiel. Das zweite Beispiel ist jetzt gerade vor 2 Wochen durchgeführt worden. Da haben Schülerinnen und Schüler ein Jugendbuch gelesen und in diesem Jugendbuch ging es also um Cybermobbing und Mediensucht, um Social Media und sie sollten dann ausgehend von dieser Lektüre sich im wirklichen Leben einen Experten suchen und die haben dann tatsächlich Psychologen angeschrieben, die haben UniversitätsprofessorInnen angeschrieben, die haben professionelle Gamer angeschrieben und mussten dann mit denen ein 20-minütiges Interview führen. Und diese Vorbereitung des Interviews haben sie dann also auch mit KI gemacht, mit einem KI-Assistenten, der ihnen dann also geholfen hat, einen roten Faden zu entwickeln und vernünftige Fragen zu stellen. Und sie haben sich das Ganze dann von KI vielleicht auch noch transkribieren lassen und konnten dann das Interview mit in die Klassenarbeit nehmen, mussten dann in der Klassenarbeit allerdings ohne KI-Einsatz dann sozusagen ihre Learnings zusammenfassen und auf das Buch, was sie vorher gelesen haben, anwenden. Und jetzt tatsächlich in der Klassenarbeit mit KI, das ist jetzt auch etwas, was wir vor 1-2 Wochen erst ausprobiert haben, zusammen mit Dr. Maurice Fürstenberg von der LMU mache ich gerade so ein Unterrichtsmodell zum Thema KI-Einsatz in Klassenarbeiten und Klausuren. Und da haben wir ein Format ausprobiert, wo die Schülerinnen und Schüler erstmal einen informierenden Sachtext schreiben mussten. Sie durften ein eigenes Material mit in die Klassenarbeit bringen und mussten dann aus 4 Materialien eben einen informierenden Sachtext machen. Und haben am Ende der ersten Doppelstunde die Arbeit ganz normal abgegeben. Und ich habe dann ihnen gesagt, okay, wenn du jetzt nichts überarbeiten würdest, wäre das jetzt sozusagen vielleicht die Note 3+. Aber an deiner Stelle würde ich mir folgende Aspekte nochmal ganz genau anschauen. Und wir haben dann im Prinzip die Texte einmal durch Fellowfish durchgejagt und haben dann eben anhand der 8 Bewertungskriterien, Feedback-Kriterien generiert und haben den Schülern gesagt, also ich würde mir nochmal das Kriterium 1, 4 und 5 anschauen. Und eine Woche später haben die Schülerinnen und Schüler dann ihre korrigierten Texte wiederbekommen und hatten dann nochmal eine Stunde Zeit, zusammen mit Fellowfish ihre Klassenarbeit und Klausur zu überarbeiten und haben dann einen finalen Text abgegeben. Und es wurde dann eben der Eingangstext bewertet, auch der finale Text, aber auch der Überarbeitungsprozess. Das kann ich mir in Fellowfish auch sozusagen anzeigen lassen, also welche Veränderungen haben Schülerinnen und Schüler an dem Text vorgenommen? Haben sie tatsächlich die Feedback-Kriterien, die ich ihnen empfohlen habe, zu überarbeiten, überarbeitet? Und haben dann sozusagen jetzt eine globale Note für alle drei Bereiche, also für die Produkte, aber eben auch für den Prozess. Und das ist ja auch was, was Kira gerade schon gesagt hat. Wir müssen weg von diesen summativen Rückmeldungen hin zu vielleicht eher formativen, prozessorientierten Rückmeldungen. Und das war jetzt so mal ein Versuch, um eben auch diese Überarbeitungskompetenzen in einer Klassenarbeit stärker zu gewichten.
Richtig, richtig toll. Und da kann ich mir, das sehe ich schon richtig, wie das Feedback wirken kann und wie die Schülerinnen und Schüler lernen können. Aber ich sehe auch, was das für ein Aufwand ist, ne? Also ich kann mir vorstellen, Hendrik, dass der Aufwand für dich da vermutlich höher war, als eine klassische Klassenarbeit zu schreiben. Weiß ich jetzt nicht genau, aber das sind richtig tolle Beispiele, die zeigen, was heute schon möglich ist. Wir sind jetzt leider auch schon am Ende angekommen. Ich fand es super spannend, heute diese Einblicke zu bekommen von Schule und Hochschule. Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt ein paar wenige Unterschiede, aber letztendlich stehen wir vor den gleichen Herausforderungen. Genau, deswegen vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir bleiben gemeinsam dran und ich freue mich ja auf alles, was noch sich entwickelt und dass wir vielleicht hoffentlich gemeinsam durch diesen Human in the Loop mit Technologie unterstützt die Bildung besser machen können.
Kreide KI Klartext, der Vorbildspodcast rund um Schule und KI.